schwierige Umstände damals, 1944. Schwierig für alle. Und Gott hat es anfangs so ganz anders ausgedacht mit diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Mensch wurde in Paradies gestellt. Er sollte zusammen mit dem Schöpfer und mit dem Menschen eine belebende, eine erquickende, eine erfüllende Harmonie erleben. Wirklich Himmel auf Erden. Das war Gottes Idee. Und dann hat der Mensch das Ruder selber in die Hand genommen. Und wir wissen, dass die Sünde den Tod, Krieg, Hass, Not, Krankheit in die Welt gebracht hat. Alles ist so elendiglich kompliziert und hoffnungslos geworden. Es waren schwierige Umstände damals. Und vielleicht sind sich nicht alle bewusst, dass auch Jesus, der Sohn Gottes, in ganz, ganz schwierige Umstände hineingeboren worden ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie Jesus seine Umwelt erlebte, seine Zeitgenossen? Nachdem die Römer 63 Jahre vor Christus das Makkabäerreich durch Pompeius erobert hatten, wurde auch das Reich Judäa zu einem abhängigen, zu einem tributpflichtigen Klientelstaat Roms. Sie mussten horrende Grund- und Kopfsteuern bezahlen. Und der Hass auf diese brutale, wirklich brutale Besitzermacht der Römer, die die Juden unterdrückt hatten, das war unglaublich, das war eine unglaubliche Spannung. Und wir wissen, die Leute sind verzweifelt, speziell die jungen Leute, die Männer aus der Gegend dort, die haben sich vor mir zu Eiferer, zu Freiheitskämpfer, und die haben sich gegen diese Römer versucht aufzulehnen. Das war so wie damals Goliath und David, das war so ein bisschen das Kräfteverhältnis. Und natürlich rächten sich die Römer brutal gegen diese Angriffe, mit aller Brutalität, die sie als Besetzungsmacht überall einfach ausübten. Das war der gesamte große Bogen. Aber auch dort, wo Jesus war, dort hatten wir nochmals ein Problem. Der König Herodes, der regierte über Judäa. Und wir wissen, dass er skrupellos war. Er hatte sein Herrschaftsgebiet aus gut funktionierender Polizeistaat organisiert. Das war ein fürchterlicher Typ, oder? Wir kennen zum Beispiel aus der Bibel diese Begebenheit. Aus Angst vor dem von den Propheten angekündigten Retter des Volkes Israel ließ er zum Beispiel alle neugeborenen Kinder bis zu 2 Jahren umbringen. Stellt euch mal das vor. Was für ein Tyrann. Das war das politische Umfeld. Und dann war das Leben vor 2000 Jahren in vielen Punkten ganz anders als heute. Und vielleicht ein bisschen weniger romantisch, als wir das manchmal so denken. Die Großfamilien wohnten zusammen mit den Tieren unter demselben Dach. Mühselig ernährten sie sich vom Ackerbau und vom Fischfang. Aber größtenteils lebten sie in unglaublich ärmlichen Verhältnissen. Es gab viele Krankheiten, eben auch Kriege. Und das war dafür verantwortlich, dass Wissenschaftler die damalige durchschnittliche Lebensdauer auf ca. 25 bis 30 Jahre beschrieben hatten. Stellt euch mal das vor. Und so erreichten schließlich nur etwa 10% der Bevölkerung das Alter von 60 Jahren. So ein paar Details. Wahrscheinlich hatten die meisten Menschen mit 20 Jahren bereits schon keine Zähne mehr. Denn der Schmirgel, der da freigesetzt wurde in diesen Handmühlen, der blieb noch im Mehl haften und so raspelte das die Zähne einfach vorzeitig ab. Und mancher Christ denkt man, wie schön wäre es, wenn ich damals gelebt hätte und Jesus erlebt hatte. Aber ehrlich gesagt, wenn man das studiert, dann möchte ich doch nicht tauschen. Und deswegen ist es doch nicht verwunderlich, dass sich viele Juden in dieser Zeit mit einer riesengroßen Sehnsucht, mit einer unbändigen Sehnsucht fragten, ja wann endlich werden wir befreit von diesen Tyrannen, von diesen Römern? Und wann wird uns endlich Gott zu Hilfe eilen? Wann? Wann kommt er endlich? Wann kommt er, dieser verheißene Retter, der Messias? Und deswegen, wegen diesen Umständen, war dieses Jesaja-Wort aus Jesaja 9 in aller Munde. Und Sabine hat es schon ein bisschen vorgelesen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Vielleicht verstehen wir deswegen ein bisschen diese Dunkelheit. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die blutbefleckten Soldatenmäntel, sie werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Wieso? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Verstehen wir dieses Erwarten, dass das wahr wird? Jeden Tag haben sie wahrscheinlich gebeten, sagen, Messias, wann kommst du? Und jeden Tag schlechte Nachrichten. Aber dann ist dieser Tag doch noch gekommen. Und es waren die armen Hirten, die von den Engeln benachrichtigt wurden in großer Herrlichkeit. Sie sind erschreckt und haben diese Botschaft der Engel gehört. Die Engel, die gesagt habt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Denn heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Und er ist der Messias und der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Das haben sie dann nicht mehr verstanden, aber sie haben es dann so angetroffen gefunden. Was für eine Botschaft! Wir haben mit den Senioren am Freitag schon darüber nachstudiert und sind noch ganz perplex über diese unglaubliche Geschichte. Der majestätische Sohn Gottes hatte die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Er hatte sich erniedrigt und er ist Mensch geworden. Also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab. Seine Geburt fand ohne irdische Ehren statt. Keine Fanfaren. Er wurde in einem stillen Stall geboren und in eine Krippe gelegt. Das ewige Wort, der Logos, war zwar gottgleich, hielt aber nicht fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, schreibt der Paulus im Philipper 2. Und durch die Menschwerdung Jesu hat sich Gott auf Augenhöhe mit den Menschen gestellt. Er hat unsere Sprache gesprochen, damit wir ja seine guten Gedanken, die er über uns hat, auch wirklich verstehen sollten und verstehen konnten. Und Jesus hat geholfen, er hat geliebt, er hat Menschen gesund gemacht, er hat den Elenden und den Einsamen angenommen, in die gute Botschaft gebracht. Und die Menschen haben seine guten Gedanken nicht verstanden und haben ihn an ein Kreuz genagelt. Und da hat Jesus sich an unserer Stelle auf die Anklagebank gesetzt und mit seinem stellvertretenden Tod die gerechte Strafe für unsere Sünde bezahlt. Wow! Das ist das, was wir gehört haben. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Und die Hirten waren perplex damals. Sie haben es gefunden, wie die Engel gesagt haben. Sie haben erkannt, dass da ein großes Licht aufgegangen war in einer riesenfinsteren Zeit. Und verständlicherweise dachten sie zuerst an das, was sie wussten aus diesem Jesaja 9. Sie wussten, der Messias kommt, er wird diese Feinde zertreten, er wird siegen, er wird uns befreien vor dem Joch der Fremdherrschaft. Aber sie haben alles gesehen in einer ganz kleinen Perspektive. Und heute feiern wir Weihnachten. Wow! Und wir möchten Gott heute Morgen danken, dass wir heute eine viel größere Offenbarung haben der Errungenschaften, was der Messias für dich und für mich gemacht hat. Unser Retter Jesus hat uns eine Erlösung geschaffen, die uns ganz persönlich trifft. Und die hat eine ewige Dimension. Halleluja! Und so danken wir heute Morgen zuerst Jesus, dass er uns von der ewigen Hölle befreit hat, Matthäus 25, 46. Sind wir uns bewusst, dass wir ohne die Menschwerdung Gottes in Jesus und dessen Erlösungstat ewig verloren werden, sein würden? Dass wir die gerechte Strafe für unsere Sünde erleiden und ewig in der Hölle schmoren und gepeinigt würden, von Gott getrennt. Wow! Die Bibel versucht uns diesen Zustand mit ein paar Worten darzustellen, aber unser Spatzenhirn erkennt diese Dimension der Erlösung, der Befreiung von dieser ewigen Hölle nicht. Und so möchten wir miteinander diese Proklamation heute aussprechen, zusammen. Danke, Jesus, dass du mich von der ewigen Hölle befreit hast. Freut ihr euch darüber? Wow! Und wir danken heute Jesus, dass er uns vergeben hat. Das ist Epheser 1,7, die Botschaft. Und wir sagen zusammen, ich danke dir, Jesus, dass du mir als Sünder und Schuldner alle Schulden hundertprozentig erlassen hast. Wow, Schuldschein ist zerrissen. Und so danken wir heute Jesus als drittens, dass er uns erlöst hat, wie uns Galater 3,13 sagt. Und zusammen sagen wir, ich danke dir, Jesus, dass du mich losgekauft hast von meiner Schuld, wie das ein Sklave erlebt hat, wenn jemand für ihn das entsprechende Lösegeld bezahlt hat. Wir sind frei! Wow! Und wir danken heute Morgen Jesus viertens, dass er uns gerechtfertigt hat. Ein juristischer Term, Bezeichnung Römer 8,33. Ja, da steht da auch. Und zusammen proklamieren wir, ich danke dir, Jesus, dass du dich stellvertretend für mich auf die Anklagebank gesetzt hast und mich für immer freigesprochen hast von der Schuld, die auf mir lastet. Da war ein Schuldspruch und Jesus sagt als Richter, frei bist du. Wow, da kommen bald bei mir Emotionen hoch. Und wir danken Jesus fünften, dass er uns mit dem Vater versöhnt hat. Auch das, 2. Korinther 5, 18, ein Begriff der Bibel. Und zusammen sprechen wir aus. Ich danke dir, Jesus, dass du durch dein Sterben die Trennung zwischen dem heiligen Gott und mir aufgehoben hast und dass ich so Frieden mit Gott erleben darf. Oh. Ich war einst fern und durch die Sünde ein Feind von dir. Jetzt hast du mich zu deinem Freund gemacht. Was hat Jesus für uns nicht alles getan? Und wir danken ihm sechstens, dass er uns adoptiert hat als seine Kinder. Es wird immer besser. Epheser 1,5. Ich danke dir, Jesus, dass ich nicht nur ein Begnadeter sein darf, sondern ein wertgeachteter, geliebter Sohn. Nicht nur angenommen, sondern geliebt, wertgeachtet. Da müssen wir noch einen zuschieben, hä? Und dass du mir Audienz in deinem Vaterhaus schenkst, wann immer ich kommen möchte. Oh, wir haben heute Grund zum Danken. Wir machen noch eine Stufe weiter. Wir danken Jesus, dass er uns Anteil gegeben hat an seinem wunderbaren, herrlichen Friedensreich. Kolosser 1,13. Ich danke dir, Jesus, dass du mich errettet hast aus dem Reich und der Gewalt der Finsternis und mich laut Kolosser 1,13 versetzt hast in dein Reich des Lichts. Er hat uns vom Karren des Teufels heruntergeholt und versetzt in sein Reich. Jetzt ist er der Boss über uns. Wir doppeln auch noch nach. Ich danke dir dafür, dass ich so Teilhaber deines Reiches sein darf, dass du mich von der Herrschaft des Teufels befreit hast und dass Gott mein liebender Vater geworden ist. Oh, ich werde bald warm. Wir danken Jesus heute Morgen an diesem Weihnachtsgottesdienst, dass er uns Anteil gegeben hat an seiner Kraft, wie wir lesen in Lukas 10, 19. Ich danke dir, Jesus, dass du mir Anteil gegeben hast an deiner Kraft. Du hast mir Kraft oder Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über alle Macht des Feindes. Einer geht noch, jawohl. Wir danken Jesus, dass er uns zu Miterben mit ihm gemacht hat und uns, ewiges, nie aufhörendes Leben in seiner wunderbaren Gegenwart geschenkt hat. Epheser 1, 3, Römer 8, 17. Ich danke dir, Jesus, dass du mich gesegnet hast mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, und dass du mir mit dir alles geschenkt hast, auch das ewige Leben. Wow! Ja, auch wir leben in einer ganz schwierigen Zeit, wie damals vor 2000 Jahren in Israel. Aber die Botschaft hat sich nicht verändert. Das Volk, das im Dunkeln lebt, es sieht ein großartiges Licht. Für alle, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Denn ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Wow! Die Botschaft, die gilt uns. Auch wir leben in einer schwierigen Zeit. Wie damals vor 2000 Jahren. Oder wie 1944 in diesem Hürtgenwald. Ich meine, wir leben auch so in einer Art kriegsähnlichem Zustand um uns herum, auch wenn sich das ein bisschen anders anfühlt. Aber je mehr wir diese Dimension der Erlösung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, verstehen, je mehr wir diesem Friedefürst Raum geben, der durch den Heiligen Geist, Gott sei Dank, in unseren Herzen wohnt, desto mehr wird sich sein Friedensreich um uns herum durchsetzen. Amen. Es kann gar nicht aufgehalten werden. Dann werden wir wie diese Frau aus der Weihnachtsgeschichte um uns herum eine Zone ausrufen, wo es einen privaten Waffenstillstand gibt, wo nicht der Krieg herrscht, wo nicht der Krieg dominant wird, sondern wo Gottes Geist durch seine Gnade in uns und durch uns wirkt und eine Atmosphäre schafft der Liebe. Amen. Eine Atmosphäre schafft der Hoffnung. Eine Atmosphäre schafft des Friedens. Eine Atmosphäre des Trostes. Das hat nichts mit uns zu tun. Amen. Das hat zu tun mit dem Friedefürsten, der Halleluja in uns wohnt. Und möge dieses Licht, möge dieser Geist der Hoffnung von Weihnachten in uns und durch uns so wirken, dass er einflussreicher wird als diese Umstände, als diese Gefühle dieser kriegerischen Umgebung. Ich schließe mit dem Beispiel von Josef. Da kam der Tag, da stand er seinen Brüdern gegenüber, die ihn verkauft hatten, die ihn zum Sklaven gemacht hatten, die ihn unbeschreibliches Leiden einfach erleben lassen hatten. Aber der Geist Gottes, der in ihm wirkte, war stärker als seine Gefühle, war viel, viel stärker als seine Umstände, sodass er sagen konnte: Und nun, meine Brüder, bekümmert euch nicht, macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott für euch hergesandt. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Verstehen wir? Das hat nichts mit uns zu tun. Das hatte nichts mit Josef zu tun. Das hatte mit dem Geist zu tun, der Josef Raum gegeben hat. Noch einmal, wenn wir diesem Geist, der in uns wohnt, Raum geben, dann nimmt er eine andere Dimension ein, als das, was die Welt um uns herum uns versucht einzuflößen. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Denn ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ich schließe mit einem Zitat, das diese Frau gesagt hat, in dieser Hütte, in dieser Stresssituation. Und sie hat gesagt, diesen beiden Parteien, hört mal, ihr seid wie Jungs, ihr könntet meine Jungs sein. Aber ich wünsche mir, dass sie eines Tages dahin zurückkehrt, wohin gehört, nämlich nach Hause. Und das war Gottes Herzenswunsch. Er möchte, dass du, dass ich ewig einmal in seinem Vaterhaus wieder sein können. Und deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Er hat seine Liebe dadurch erwiesen, dass er sein alles, sein Liebstes gegeben hat. Dass du und dass ich bei ihm ewig leben dürfen und gesegnet sein dürfen. Wow. Möge Gottes Geist uns das aufschließen. Wenn du heute Morgen hier bist und diesen Jesus noch nie angenommen hast als dein persönlicher Erlöser, dann sage ich dir, heute wäre der Moment dazu. Heute wäre der Moment dazu, dieses größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten anzunehmen. Jesus als dein Erlöser anzunehmen und zu erleben, wie er dir ein neues Leben schafft. Bevor wir noch ein Lied singen, möchten wir noch beten. Herr, wir danken dir für diese Impulse, die wir heute Morgen bekommen haben. Für diese herrliche Zeit der Anbetung, Herr. Für diese Zeit in deiner Gegenwart, wo wir etwas gespürt haben von deinem wunderbaren Opfer. Wir danken dir für diesen Tipp vom Köbi, dass wir hier auf dieser Welt leben und dass es weitergeht, aber dass wir hier entscheiden, wo wir am Schluss uns aufhalten werden in der Ewigkeit. Und wir danken dir für diese Geschichte, die uns aufgezeigt hat, wie einfach ein Geist der Liebe alle Finsternis, alle Feindesgedanken zerstören kann. Und danke für diese wunderbare Weihnachtsbotschaft, dass uns ein Kind gegeben worden ist, ein Sohn gegeben ist und dass eine Herrschaft auf seiner Schulter ruhen wird, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass du unser Erlöser bist, Herr. Und wir beten, dass wir in dieser Weihnachtszeit, vor der wir noch drin sind, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden für dieses große, große Geschenk, für dieses große, große Dimension deiner Liebe, dass wir im Lobpreis überfließen, Herr, dass unsere Herzen mit dieser Dankbarkeit überfließen, was du für uns getan hast, wie du uns erlöst hast von der ewigen Hölle, wie du uns vergeben hast, wie du uns gerechtfertigt hast, wie du uns zu deinen Söhnen und Töchtern gemacht hast und wie du uns alles vorbereitet hast, dass wir wieder bei dir zu Hause sein dürfen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Geben wir Gott zum Schluss einen Applaus für sein wunderbares Werk, für seine Menschwerdung. Halleluja, Herr. Halleluja. Yes. Können wir uns jetzt singen? Wow. Praise the Lord for Christmas. Hallelujah.